Es geht wieder los. Base on Balls. The Count. Das heißt, wir reden über das, was wirklich zählt, und zwar die nackten Ergebnisse. Und natürlich ein bisschen mit dem Blick von uns darauf, was so in der Baseballwelt los ist. Denn es kommt langsam in die heiße Phase. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir ist Julian Pollersbeck, unser Baseball-Expertise. Heute komplett in Rot-Weiß hier. Das sieht sehr fresh aus, was du hast. Die Cap ist ein Steelers-Cap. Hat das einen Grund?
Also natürlich einen Grund. Weil die Steelers im Halbfinale stehen. Und weil ich vielleicht ein kleiner Steelers-Cappy-Schnorrer bin.
Du hast auf jeden Fall jetzt schon mehr als ich. Eins liegt hier. Wir sind ja beide Hamburger, da muss man natürlich sagen, sind wir ein kleines bisschen, stimmt, da sieht man es auch im Bild, ein kleines bisschen vielleicht lokalpatriotisch in der Form hier. Aber da sprechen wir nachher drüber, was da alles passiert ist, wo wir stehen und was da in der deutschen Baseballliga los ist vorher. Und das muss man mal sagen, wir haben so ein kleines bisschen Sommerferienverzug gehabt, Folgen gemacht und dann aber auch jetzt hier so ein bisschen Luft gehabt, sodass wir, glaube ich, habe ich das Gefühl, Richtung MLB eine Menge aufzuholen haben. Und ich habe hier die Aufgabe heute, dich immer wieder aus dem Nerdtum rauszuholen. Trotzdem gebe ich jetzt Feuer frei und du darfst jetzt mal aussuchen. Bei all dem, was gefühlt im letzten Monat in der MLB passiert ist, worüber möchtest du als erstes reden? Trades, Bälle ins Mais schlagen, Ergebnisse, Runs, Jahrhundertspiele, was willst du haben?
Boah, ich würde einfach so ein bisschen alles anreißen und versuchen, es kurz und knackig zu halten. Ich glaube, wir haben ja Trades auf jeden Fall einmal kurz angerissen an der Trade-Deadline tatsächlich, weil wir da eine Folge aufgenommen haben. Und ich glaube, dass es ein ganz netter Einstieg ist, vor allem, weil man jetzt so ein bisschen die Performances gerade der großen Namen, die an der Trade-Deadline herumgepurzelt sind, weil man ein bisschen verfolgen konnte. Die hatten schon, Pitcher hatten ein paar Starts, Hitter konnten zeigen, ob es ein guter Trade war oder eben nicht. Und würde ich einfach einmal aufgreifen. Ich meine, der größte Headliner war natürlich Tarik Skubal von den Tigers zu den Dodgers. Absolute Blockbuster-Trade ist ja für seine Verhältnisse holprig reingekommen. Für seine Verhältnisse, ne? Der ist jetzt Back-to-Back Cy Young Award-Winner gewesen, also zweimal hintereinander bester Pitcher der Liga gewesen und wird aber da auch reinfinden. Jetzt haben wir Ende August, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als einen Monat bis zu den Playoffs. Bis dahin hat er noch. Ja, man hat so eine Woche, einen Start pro Woche, das heißt, jetzt wahrscheinlich noch so 5 Starts, 6 vielleicht, bis zu den Playoffs und bis dahin wird er sich in Shape kriegen. Das ist ja, ich kann das als Fußballer gut nachvollziehen, wenn du den Ort wechselst, wenn du den Verein wechselst, dass du dann auch immer mal erstmal so ein bisschen eine Eingewöhnungsphase brauchst, ne? Alles ist neu. Ich glaube, von Detroit nach LA zu wechseln, das ist so ein harter Tapetenwechsel auch, wenn man es jetzt immer nur auf die Stadt bezieht. Und dann natürlich auch Franchise und alles, was damit einherkommt als Dodger-Player. Von daher finde ich aber, der Trade wird sich auf jeden Fall auszahlen. Dann haben wir noch, den ich ganz spannend fand, den Trade, weil ich ihn persönlich auch mag, Adley Rutschman von den Baltimore Orioles zu den Boston Red Sox. Es ist für mich einer der underratedsten gerade Catcher, eigentlich, weil er halt super als Catcher per se fungiert in seiner Funktion, aber halt ein Switch-Hitter ist und somit halt, das ist, wenn du halt ein Switch-Hitter bist und einigermaßen die Murmel triffst, bist du halt eigentlich Gold wert in deiner Lineup, weil es halt egal ist, ob du gegen Lefty oder gegen Right, gegen Links- oder Rechtshändigen Pitcher haust. Und der hatte in Baltimore zwei ähnliche Jahre wie ich die letzten 2 Jahre mit ein paar mehr Verletzungen und ist jetzt aber eigentlich ganz ordentlich reingekommen bei den Red Sox und die Red Sox sind ja auch im Playoff-Kurs und das freut mich auch für Adley Rutschman. Ich habe den damals bei MLB The Show, als er gedraftet wurde und ein bisschen davor bei den im College schon ein bisschen verfolgt, weil er dafür Furore gesorgt hat, deswegen für mich auch ein ein richtig smarter Trade von den Red Sox, wenn Adley Rutschman dann eben auch da anknüpft an seine guten Tage. Und ich glaube, das tut ihm, glaube ich, auch gut, dass er bei den Red Sox Starting Catcher ist.
Ey, generell ist mir aufgefallen, wir haben natürlich ein bisschen Daten vorweg hier auch ausgetauscht und so. Es scheint insgesamt eine ganz schön wilde Trade-Deadline gewesen zu sein, ne? Also ich habe da nicht so den Überblick, auch in den anderen Ligen. Man merkt schon, dass Rotation passieren, dass Spieler gewechselt werden und dass es viel Fluktuation geht. Aber so, es las sich so, als ob es mal exorbitant viel los war in der MLB. Kannst du das bestätigen?
Ich glaube, da wird auch immer sehr viel draus gemacht, damit halt natürlich die Medien auch viel schreiben können, ne? Sobald natürlich
ja,
da
und es mich triggert, ne? Ich bin ja nicht in der Trade Deadline drin, aber es triggert mich zu hören, dass sie alle überall gewechselt sind. 100 ja. Spieler oder was war das?
Ja, das da muss ich sagen, da müssten wir jetzt nochmal genauer recherchieren, ob das jetzt überdurchschnittlich viel waren, aber ich finde, das ist immer, also das kennt man zum Beispiel auch aus dem Fußball. Jetzt haben wir Ende August. Da gibt's ja auch dann den Transferfenster-Deadline-Day und da wird dann nochmal transferiert, was das Zeug hält, weil sie dann doch alle die Nerven verlieren und dann wird gepokert natürlich bis zum Schluss und dann wollen natürlich, ne, dann wollen viele wollen ihre Spieler abgeben, viele Spieler wollen vielleicht auch weg, andere Teams wollen Spieler, brauchen Spieler unbedingt und deswegen ist das auch ein bisschen normal. Das kennt man eigentlich aus den meisten Sportarten von irgendwelchen Trade- oder Transfer-Deadline-Days, dass es da dann immer munter zur Sache geht, finde ich. Aber dieses Jahr waren es, wie gesagt, auch Tarek Skubal, Adley Rutschman, auch ein Luis Arraez zu den Philadelphia Phillies. Für mich ein sehr smarter Move von den Phillies, den sie da gemacht haben, dass sie einen Hitter geholt haben, der sehr viel auf On-Base und Average geht und eben nicht dieser Kyle Schwarber, Bryce Harper Home-Run-Hitting-Guy ist, weil davon haben sie welche, aber oder auch Trey Turner, aber sie haben halt niemanden, der der einfach nur, ne, also Luis Arraez ist gefühlt, hat der, ne, 15 Strikeouts auf die Saison gesehen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der ganz, ganz wenig und bringt immer den Ball ins Spiel und da musst du halt als Defense gegen arbeiten. Der haut jetzt nicht so viele Home Runs, aber das ist auch nicht schlimm und ich finde es auch ganz spannend, wenn ich da mal kurz reinhören darf.
Ja, sehr gerne.
Luis Arraez hat in seinen vergangenen Clubs immer im Leadoff-Spot, also an Nummer 1 gehittet, weil man natürlich im Baseball grundsätzlich sagt, der am meisten auf Base kommt, der schlägt auf 1, weil dann hast du einen auf Base und dahinter kommen dann die quasi den Runner dann im besten Fall halt wieder scoren. Und das ist auch grundsätzlich eine gute Taktik. Die Phillies allerdings haben ihn in den sogenannten Cleanup-Spot gepackt. Das ist Nummer 4. Das bedeutet, dass du im Endeffekt eigentlich die ersten 3 Runner vor dir heimholst. Da packst du eigentlich immer eher jemanden rein, der einen hohen, man nennt es Slugging Percentage hat, also einfach, der viele Home Runs, viele Doubles haut und einfach eher ein Power Hitter ist. Und Arraez ist aber an der 4 und es zahlt sich für die Phillies aktuell sehr aus, weil trotzdem Harper, Schwarber und Trey Turner viel auf Base kommen und Arraez dann eigentlich der ist, der sie wirklich oft nach Hause bringt und das für mich sehr smart und das freut mich auch für die Phillies, dass sie da jetzt so ein Puzzlepiece haben. Da mussten in der Defense ein bisschen shiften. Bryce Harper ist jetzt wieder ins Outfield gegangen. Von der Third Base ist Alec Boehm auf die First. Bryson Stott eigentlich mit der beste Infielder von den Phillies ist auf die Third Base gegangen, in den sogenannten Hot Corner. Arraez auf Second und Trey Turner ist auf Short geblieben. Da wurde ein bisschen rotiert, das muss ich jetzt ein bisschen einklügeln, da ist immer ein bisschen Infield Trouble, muss ich alles abstimmen, aber ich denke, bis zu den Playoffs kriegen die das hin.
Ja, also ehrlicherweise, das ist dann ja auch Teil des Gesamtspiels, in dem wir sind. Das sind alles Puzzleteile, die dafür sorgen, dass wir 164 Spiele, ich bring's immer durcheinander, 162 Spiele, haben, um am Ende in den Playoffs und der World Series dann zu sehen, wo es zuckt. Wir könnten jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Ich würde eigentlich ganz gerne mal von dir erfahren, ob meine Blue Jays noch schon Chance haben, in die World Series zu kommen und wie generell die Teams aufgestellt sind. Ich glaube, oder lass uns da mal weitermachen, weil dann das, was danach kommt, sind vielleicht kleine Details. Also, Blue Jays in den World Series, Chancen?
Grundsätzlich ist das noch okay. Sie sind in der Division das Letzte und werden da jetzt auch nicht mehr
absurd, ne?
Als Divisionssieger die Regular Season beenden, aber sie sind nur 3 Spiele hinter einem Wildcard-Spot. Also das ist nichts. Also wir haben jetzt 100, ja, um die 125 Spiele ungefähr. Also wir haben jetzt noch knapp 40, also ein knappes Viertel der Saison im Endeffekt. Und wie gesagt, 3 Spiele ist da gar nichts. Und wenn man jetzt nochmal richtig heiß wird, und das sind gerade ein paar Mannschaften, die nochmal heiß werden, die nochmal aufdrehen. Also ich finde gerade in der American League, wenn man sich quasi die Wildcard-Standings anguckt, wer da, ne, da sind gerade die Yankees, die Red Sox und die Cleveland Guardians, sorry, in der Pole Position, und dahinter hast du dann die Texas Rangers, Baltimore Orioles, Mariners, Twins, Blue Jays und die Detroit Tigers, die maximal 4,5 Spiele hinten sind. Also die Tigers sind 4,5 hinten, ist nicht viel. Und dann Toronto, Minnesota, Seattle mit 3 Spielen dahinter. Also das sind im Endeffekt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mannschaften noch, die da auf jeden Fall noch eine Chance haben, reinzukommen. Was es, finde ich, super spannend macht. Ne? Und da sind jetzt, wie gesagt, noch an die 40 Spiele übrig, bisschen weniger, und 3 Spiele beziehungsweise 4 Spiele auf 40 Spiele aufzuholen, ist nicht unmöglich, wenn du eine Hot Streak hast, so also wie die Boston Red Sox vor einer Weile, wo sie, glaube ich, 15 Spiele am Stück gewonnen haben. Also deine Blue Jays, die möchte ich da nicht, also die waren letztes Jahr in der World Series, die sind, klar, Bo Bichette verloren, aber trotzdem, finde ich, sind die ein gutes Baseball-Team und möchte ich nicht abschreiben.
Dankeschön, das mag ich dir, deswegen sind wir ja aber auch so eng hier. Deswegen kann ich sehr gut damit umgehen, wie du das sagst. Es ist aber nicht das Maßgebliche, denn es gibt ja schon Teams, die Momentum der Stunde haben. Generell ist ja, und ich glaube, das ist auch ehrlicherweise für mein Baseballherz immer das größte Problem, dass diese American League East halt auch einfach ein Haifischbecken ist. Ne? Also diesmal sind die Rays ganz vorne, die Yankees, Red Sox, alle sind da, also theoretisch die Orioles auch noch mit im Rennen. Es ist wohl eine der stärksten Divisionen, denke ich. Aber trotzdem gibt es noch andere Überteams. Gibt es noch so irgendwas, was dir sonst in dieser Tabelle aufgefallen ist, was wichtig zu erwähnen ist für dich und die Leute da draußen, die es ja vielleicht mitgekriegt haben oder ihr wie ihnen jetzt ein kleines bisschen Hinweise geben können, worauf sie achten sollten?
Weiterhin mein Überraschungsteam der Saison sind die Chicago White Sox, die das Ding knallhart durchziehen. Die knallhart die American League Central anführen mit einem kleinen Vorsprung von 2,5 Spielen auf die Guardians, und das ist für mich, das ist, also American League, gibt's ein paar Teams to watch. Ich finde Boston sehr electric. Die haben es irgendwie geschafft, da ein Team zu formen. Wie gesagt, jetzt mit Adley Rutschman finde ich noch einen guten dazu bekommen. Die Yankees, da kommt jetzt bald Aaron Judge wieder zurück. Bei den Rays, das ist so ein bisschen, ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann in den Playoffs ist. Die haben auch viele junge Spieler und so, ne? Playoffs ist dann nochmal wieder eine andere Baustelle. Bei den Yankees kommen jetzt langsam wieder, ne? Da ist jetzt Cody Bellinger aus einer mittellangen Verletzung wieder zurückgekommen. Aaron Judge kommt bald wieder. Es ist natürlich wichtig, damit du die für die Playoffs wieder heiß kriegst. Und ja, ich sag mal so, die Guardians, das ist so ein Playoff-Team, die, wenn die in die Playoffs kommen, dann ist da eigentlich meistens spätestens in der Divisional Round so ein bisschen Schluss. Aber man weiß es halt nie. Die Seattle Mariners sind letztes Jahr in die Championship Series gekommen gegen die Blue Jays. Also im Endeffekt, sobald du in den Playoff kommst, ist alles auf Null gestellt. Und das ist das Schöne. Dann ist es egal, was in der Regular Season war.
Und das ist halt auch die Hoffnung, die im Zweifel alle Teams so ein bisschen haben, ne?
Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mein Team to watch, und es macht auch wirklich richtig Spaß, die zu gucken, sind die Chicago White Sox. Mit den ganzen jungen Spielern, mit ihren Rookies, mit den Neuzugängen, mit Munetaka Murakami, mit Sam Antonacci, dem Halbitaliener Rookie, Miguel Vargas, der von den Dodgers rübergetradet wurde vor einem Jahr, glaube ich, oder so. Da gab es Bilder, wo er richtig traurig im Dugout saß, weil die halt so scheiße waren letztes Jahr. Und jetzt ist es einer der besten und wichtigsten Hitter bei den White Sox. Also die haben die Franchise upside down gedreht. Und ich finde das richtig cool. Und ich würde mir wünschen, dass die auch weit kommen, weil das ist so ein frischer Wind. Und ich glaube, die White Sox-Fans sind auch sehr hungrig nach Erfolg. Und wie gesagt, da ist das Stadion eigentlich jeden Tag full, wenn die spielen. Und das finde ich richtig schön.
Punkt, oder? Ich glaube, weil damit wir nämlich hier so ein bisschen durch diese Liga noch durchgehen, brauchen wir jetzt mal ein paar von den Highlights, die in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt haben. Und es ist ganz lustig. Ich merke, dass wenn du dich vorbereitest auf das Ganze und wir es tauschen, dass ich mittlerweile schon noch in dem Modus bin, dass ich alles soweit mitbekomme, von dem du erzählst. Unter anderem natürlich auch von den Highlights, die drumherum passieren. Und da habe ich zum einen Spiel gesehen, das 19-2 ausgegangen ist, was mich auch auf Social Media ein bisschen länger verfolgt hat. Und zum anderen halt das berühmte Spielen zwischen Maisfeldern. Was hat dein MLB-Baseball-Herz mehr zum Schlagen gebracht?
Ja, definitiv Field of Dreams. Also, ich find's einfach. Das war so cool, auch wenn, ne, wenn die da aus dem Maisfeld rauskommen zum Einlaufen. Und nicht nur die Spieler, sondern auch die ganzen Hall of Famer. Und man sieht in den Augen von jedem Einzelnen, wie viel denen das bedeutet, weil es für jeden Baseball-Fan, gerade natürlich für die Amis, aber auch allgemein für jeden Baseball-Fan, der den Film kennt und den einmal geguckt hat, oder wahrscheinlich jeder Baseball-Fan hat ihn mehrfach geguckt, ist es, glaube ich, muss das so extrem besonders sein, da rauszugehen und Teil von so einer coolen Story zu sein. Fand ich dann auch echt schön, dass zum Beispiel Kyle Schwarber 2 Homeruns gehauen hat und danach in der Pressekonferenz gesagt hat, dass das eigentlich mit das Coolste war, was auch auf seiner Bucketlist stand, dass er im Field of Dreams Game einen Homerun ins Maisfeld schlägt. So, das, ja. Ja, das ist halt dann, ne, da merkt man dann, dass die sind auch alle noch Kinder im Herzen. Und it's a kids game. Und sowas finde ich schon cool. Das fand ich jetzt zum Beispiel viel cooler, wie letztes Jahr gab es ein Spiel auf irgendeiner komischen Rennstrecke. Was war das? NASCAR-Rennstrecke? Keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen lame. Aber das Field of Dreams Game finde ich, also finde ich mega, finde ich, ja, die Trikots auch, die da so ein bisschen Retro-Throwback-mäßig sind und ja, mit den Maisfeldern und so, also es war echt cool, war cool, dass es wieder nach ein paar Jahren wieder stattgefunden hat. Ich finde, das sollten sie jedes Jahr machen.
Waren 3 oder 4 Jahre Pause. Ich habe ehrlicherweise gar nicht so für mich verstanden, warum. Es gibt ja immer bestimmt Gründe dafür. Denn die Bilder, die das Ganze zaubert, sind natürlich überragend. Ne? Also ich weiß auch nicht. Irgendwie genau das, was du beschreibst. Und selbst wenn man nicht Fan ist von dem Sport oder den Film, vielleicht gar nicht so für sich gesehen hat oder so, steckt da trotzdem so viel Romantik in den Bildern drin. Das ist ja eigentlich für das. Also guck mal, jetzt spreche ich schon wieder in meiner Produktsprache, aber es ist ja nun mal einfach so. Ne? Das sind doch die Bilder, die dieses Spiel so faszinierend machen, weil halt auch Baseball von der Nostalgie lebt, die sie nun mal in sich trägt. Und das mag ich so daran.
Ja, 100%. 100%.
Ja, Am Ende des Tages ist es nur ein Spiel. Es gab schöne Bilder. Hast du irgendwie was darüber gelesen oder gehört, ob es so weitergeführt werden soll? Also kommt es nächstes Jahr wieder? Weiß man da schon was drüber?
Habe ich jetzt noch nichts gelesen. Müsste man. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Vielleicht ist, ich weiß nicht, wie das, ob die das dann wieder komplett abbauen müssen und irgendwie oder was man damit macht, ob das zu viel Umstand ist oder so. Ich fände es cool, wenn die mal eine ganze Serie da spielen würden. Ich weiß nicht, ob das von den Facilities her möglich ist oder von den.
Ich stelle mir das gerade vor.
Ob die dann irgendwie in so Containern sich umziehen müssen. Es wird denen vielleicht, ja, keine Ahnung, aber ich fände es cool, wenn es mehr als nur ein Spiel ist, wenn das so eine 2- oder 3-Spiele-Serie ist. Oder ein Doubleheader. Irgendwie so. Weil es hat schon Spaß gemacht, das zu gucken. Auch über die Kamera. Also ich glaube, da vor Ort zu sein, noch cooler, aber fand ich nice. Ich finde es auch cool, muss ich ehrlich sagen. Fällt mir gerade ein, die Oakland A's spielen ja gerade wir sind ja aus dem Kolosseum in Oakland raus und warten, bis sie in Las Vegas einziehen können. Und spielen ja noch in einem Minor League Stadium gerade. Und ich finde, das hat eigentlich einen ganz coolen Flair. So bei Home Runs, da sitzen die Kinder halt wie im Spring Training oder so, sitzen die da halt im Outfield auf dem Rasen und prügeln sich dann um die Home Run Bälle, wenn die rausfliegen. Und das hat einen total coolen Charme, finde ich. Das finde ich richtig cool. Die haben da auch echt immer relativ gut gefüllte Ränge. Die Leute da, die freuen sich. Ich glaube, spielen sie noch in Sacramento? Bitte geißelt mich nicht, wenn ich mich jetzt vertue. Aber ich glaube schon. Und ja, das finde ich auch echt cool. Ich mag das Highlights zu gucken, wenn die Oakland A's quasi zu Hause spielen. Weil das hat irgendwie einen coolen Charme, wenn man dann ins Outfield guckt und da hüpfen halt die Kinder im Rasen rum.
Ja. Wollen wir MLB noch mal ein bisschen zu abschließen oder gibt es noch Dinge, die dir wichtig sind? Du hast ja quasi eine ganze Armee an Informationen hier bei uns in die Runde geschmissen.
Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die erwähnenswert sind. Joshua Baez, der Rookie von den St. Louis Cardinals, hat ein Debüt gegeben, welches es so noch nie gegeben hat in der ganzen Geschichte. Und zwar am 15. August, einen Tag vor meinem Geburtstag, hat er im Rivalenduell bei den Chicago Cubs in seinen ersten 3 At-Bats 3 Home Runs geschlagen. Und das gab's noch nie.
Und das ist auf jeden Fall krass, oder?
Das ist wild. Also, dass du in deinem ersten At-Bat den ersten Pitch, den du siehst, schon Home Run raushaust, ist schon, das passiert schon nicht so häufig.
Das ist schon auch eine romantische Story.
Total. Dass du einen zweiten hinterher haust, irre. Und dann aber den dritten, in deinem dritten At-Bat ist, also der hat auch eine Standing Ovation dann bekommen von den Cubs-Fans. Und das, obwohl das die Rivalen sind. Also das hatte quasi Ronaldinho-Niveau, als der im Santiago Bernabeu damals mit Barcelona Real Madrid auseinandergeschraubt hat und die ihm dann eine Standing Ovation gegeben haben. Also das muss man schon auf jeden Fall herausheben. Was man auch herausheben kann, einer meiner Lieblingspitcher, Jacob deGrom, als einer der schnellsten Spieler der Karriere in den 2000 Strikeout Club eingezogen. Freut mich für ihn. Hoffe, dass wir noch länger was von ihm haben, von Jacob deGrom, einer der großen Maestros der letzten 10, 15 Jahre, leider ein bisschen zu häufig verletzt gewesen, aber bin großer Fan von ihm. Bei den Texas Rangers aktuell. Noch unter Vertrag für einige Zeit. Um bei den Pitchers zu bleiben, finde ich auch ganz schön, weil ich ihn auch mag. Mad Max Scherzer von deinen Toronto Blue Jays hat 3516 Career Strikeouts erreicht und somit die Legende Walter Johnson überholt und ist jetzt in den Top 10 der All-Career-Strikeouts-Liste. Und was ich auch krass finde, Matt Olson hat einfach 900 Spiele in Serie gemacht.
Okay, das ist heftig.
Das ist wild. Also.
Welche Position spielt er?
First Base.
Okay, das ist ja im Zweifel sogar auch noch ein bisschen Bewegung, ne? Ich hätte mir gedacht, so ein Outfielder kriegt das vielleicht hin, weil er einfach so lange eh nur rumsteht, aber.
Ah, das ist schon, also Hut ab, also das ist schon, also ich glaube, All-Time ist immer noch Cal Ripken von den Baltimore Orioles. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie viele Spiele der am Stück gemacht hat. Es waren aber auf jeden Fall weit über 1000, wenn nicht sogar 2000. Also da gibt es auf jeden Fall eine wilde Zahl. Guckst du gerade nach?
2632 Spiele in Folge. Zeitraum 632.
632 durch 162.
Der hat von Mai 1982 bis September 1998 durchgespielt.
16 Jahre!
Der hat dann nach 13 Jahren seiner Karriere hat er den 56 Jahre alten Rekord von Lou Gehrig mit 2130 Spielen gebrochen und hat dann aber noch 3 Jahre weitergemacht.
Das ist Wahnsinn. Ja. Also, wenn du The Iron Horse Lou Gehrig. Also das war 2016 Jahre durchspielen im Baseball.
Das ist ja noch geiler. Weißt du, was er gemacht hat nach den 2632 Spielen?
Nee.
Hat sich freigenommen einen Tag und die Serie freiwillig beendet. Oh, stark.
Das ist stark. Krank. Also das ist
Shortstop and Third Baseman.
Das ist mal Longevity at its best. Ich glaube, das wird nie mehr. Das wird nie mehr gebrochen, weil ich glaube, auch damals war es nicht so, dass dann ein Coach gesagt hat, ey, jetzt machen wir mal hier Belastungssteuerung, ist ja das Wort, das heute sehr viel benutzt wird. Und ich glaube auch, im heutigen Baseball schaut man dann schon, egal ob es jetzt ein First Baseman oder ein Outfielder oder ein Infielder ist, dass er dann mal einen Tag frei bekommt. Wenn du natürlich wie Matt Olson, der hat wahrscheinlich relativ wenig Probleme. Und die Braves sind halt auch jeden Tag tot froh drum, dass der spielt, weil sie keinen besseren First Baseman haben und er halt einer der besten Hitter ist. Dann machst du das ja, aber 900 ist schon auch echt viel.
Ja, mich würde jetzt mal eine Liste interessieren von den Spielern mit den meisten Spielen. Aber auf die Schnelle hier. Baseballspieler mit den meisten Spielen in Serie. Mal gucken. Wie heißt es immer so schön in anderen Podcast-Formaten? Hier googelt der Chef noch selbst. So, Liste aller, die mehr als 2500. Ah, es gibt sogar noch, hier, also lustig ist halt auch, wer kennt Pete Rose? Sagt dir der Name was?
Ja, Pete Rose, auf jeden Fall.
Ja, ist der Spieler mit, ja, sagst du so aus dem Handgelenk. Ja. Die meisten da draußen wahrscheinlich nicht. Der Spieler mit den meisten Spielen, 3562 Spiele hat er gemacht. 3562 Spiele, Alter. Das ist doch Wahnsinn.
Der wird übrigens nicht in die Hall of Fame aufgenommen, weil er damals auch, ich glaube, auf einen Wettskandal verwickelt war oder irgend sowas.
Ich sag unschuldig, euer Ehren.
Da gibt es auf jeden Fall auch ein bisschen, da gibt es sehr viele Stimmen, die auch sagen, der muss in die Hall of Fame, genauso wie bei Barry Bonds.
Da waren es die Doping-Skandalchen, ne?
Ja, das Geile ist ja, wenn du die Jahre wegnimmst, wo er augenscheinlich oder ja offiziell gedopt hat, hätte er immer noch eine Hall of Fame Karriere. Also wenn du dem irgendwie 300 Home Runs wegnimmst, dann hat er halt immer noch knapp 500.
Ja. Ich habe hier eben auch noch gelernt, dass unser guter Carl Ripken Jr. also 3001 Spiel gemacht hat für die Baltimore Orioles.
Er ist eine absolute Legende. Nachdem ist Wahnsinn. Ja auch eine, so ein Jugendturnier benannt, ne? Kyle Ripken World Series oder irgendwie sowas. Ein Jugendding.
Ja. Der besitzt auch selber zwei Minor League Teams jetzt. Aber das alles nur. Wir schweifen ab.
Ja, wir schweifen ab.
Komm, damit wir noch mal ein bisschen über. Gibt's noch einen letzten aus der MLB? Unser 19-2.
Ja. Da gab's zwei Grand Slams. Das war Cubs gegen Mariners.
Ich habe das lustig auf Social Media gesehen und die fassungslosen Augen des Pitchers die ganze Zeit. Der hatte wahrscheinlich auch gedacht, er ist im schlechten Film. Oder die mehreren Pitcher dann am Ende, ja, aber.
Ja, das was ein bisschen wild ist, ist, dass der Starting Pitcher von Seattle grundsätzlich nur zwei Hits in 4 1/3 Innings zugelassen hat, aber 7 Walks und 6 Runs, also das ist halt dann schon ein bisschen ärgerlich.
Also in dem Spiel hat er halt vergessen, was Phase ist scheinbar.
So ein bisschen, aber ja, noch eine schöne Rookie-Story, wie ich auch finde, gibt's Ryan Waldschmidt von den Arizona Diamondbacks. Kam im 9. Inning, bottom of the 9th, als Pinch-Hitter mit 2 Outs. Diamondbacks liegen 4-3 hinten. Und Waldschmidt schlägt einen Walk-off-Two-Run-Home-Run. Und er ist der erste Rookie der MLB-Geschichte mit 2 Walk-off-Home-Runs bei Rückstand innerhalb des gleichen Kalendermonats. Den anderen hat er nämlich am 7. August gegen die Dodgers geschlagen. Auch schöne Story. Aber ich finde es noch krasser eigentlich, dass du, wenn du als Pinch-Hitter im 9. kommst, so völlig kalt, klar, die wärmen sich unten im Hitting Cage ein bisschen auf und so, aber du hast halt das ganze Spiel keinen einzigen Pitch gesehen und dann jagst du das Ding in die Zuschauer. Das ist schon cool.
Ja, und ehrlicherweise, weißt du, was ich daran merke? Dass irgendwie, gerade wenn ich dir zuhöre und wenn ich so langsam immer weiter mit eintauche in das Ganze, du kannst dich in diesem Sport halt auch einfach an diesen Statistiken verlieren, ne? Die sind irgendwie das Gold, das einfach Spaß macht.
Ja, total. Du kannst sie dir halt auch spannen, wie du möchtest, ne? Du kannst sagen, das liest man ja auch immer, wer war der beste Hitter in den letzten 3 Wochen? Dann gibt's ja wieder die Statistiken und, ne, und Ding und, also es ist schon nice. Also wenn man jetzt mal ein 30-Tage-Fenster nimmt, wer die Top-Hitter zum Beispiel waren, das ist jemand, der für mich outstanding war, Fernando Tatis Jr., der auf einmal an seine alten Tage anknüpft, wo der im Outfield spielt und alles wegholt, was geht, Läufer ausschmeißt, 9 Home Runs in den letzten 30 Tagen. Er hat einen Hall of Fame Average in der Zeit. Also der trägt das Team ab, total und wird zum richtigen Zeitpunkt heiß. Also San Diego Padres, watch out. Die sind hot und haben halt eigentlich mit den most electric Player, den es gibt in der Liga. So vom Flair. Es gibt eine Home Run Robbery, wo er jetzt gemacht hat vor ein paar Tagen. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben, Fernando Tatis Home Run Robbery oder sowas, wo er den zurückholt von der Outfield Wall aus den Zuschauerrängen und man weiß nicht genau, hat er ihn geholt oder nicht. Dann landet er, macht seinen Kopf nach hinten, dann fliegt sein Cappy weg, seine Dreads fliegen nach hinten, er steht kurz da. Und dann wirft er den Ball von seinem Glove in seine andere Hand und alle rasten halt komplett aus. Und er steht einfach nur da und es war halt Aura Farming 1000.
Habe ich sogar gesehen. Sehr nice, sehr nice. Oh Gott, ich hatte eine Überleitung mir eben gerade gebaut, die schwierig ist an der Stelle. Aber genau, damit gehen wir rein. Doch, ich habe die. Ich habe wieder meine Überleitung. Bam.
Du bist der Meister der Überleitungen.
Ich weiß, dankeschön. Liebe Grüße. Du hast ja auch, und das ist dann wahrscheinlich das Ende des dann doch recht ausführlichen MLB-Teils hier, aber das war heute mal nötig. Es macht auch irgendwie Spaß, dir dabei zuzuhören, sage ich ehrlich. Dich in den letzten Wochen als Kommentator betätigt, ne?
Das ist richtig, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Kannst du mal ein bisschen erzählen? Sport Digital, TV, David Wohlgemuth an deiner Seite, MLB-Spiele, was hast gemacht? Und vor allem, selbstkritisch, ne, wie hast dich geschlagen? Ich weiß, du bist der beste Torhüter der Welt, aber wie war es denn mit dem Kommentatorenjob?
Boah, es hat richtig viel Spaß gemacht. Hab ja schon das ein oder andere Mal kommentieren dürfen als sogenannter Experte bei The Zone und möchte dazu sagen, für alle, die denken, ich sehe mich als Experten, ich sehe mich als verlängerten Arm für die Zuschauer. Ich bin zwar kein Experte, aber mein Beruf bringt es mit sich, dass ich, glaube ich, ganz gut aus Profisportler-Sicht erzählen kann und versuche, die richtigen Fragen an die wahren Experten zu stellen. In dem Fall ist es halt David, der wirklich eigentlich der Experte in dem Studio ist. Und ich versuche mit meinem Wissen halt auch einfach dazu beizutragen und mit meiner Euphorie, dass es eine schöne Übertragung wird und sich die Leute irgendwie wohlfühlen und Spaß dabei haben, das zu hören und sich irgendwie verbunden mit uns fühlen. Und ich hoffe und glaube, das gelingt mir relativ gut. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es ist eine schöne Dynamik mit David. Es hilft natürlich, dass wir uns gut verstehen und ja, das macht total Bock. Wir haben da sehr viele Freiheiten, was die Inhalte betrifft. Und es ist ganz spannend, 9 Innings zu kommentieren. Man hat sehr viel Zeit, darüber über das Spiel zu sprechen. Und wir haben echt ein paar gute Spiele erwischt mit coolen Aktionen. Das ja, kann man ja auch immer nicht steuern. Kann auch sein, dass du mal irgendwie einen 20-0 kriegst und ab dem 5. Inning ist das Ding tot. Aber das macht Spaß. Ich hoffe, dass es noch einige Male jetzt dazu kommen wird, solange ich in Hamburg bin.
Wer weiß, wo es hingeht für dich, ne? Wissen wir ja noch alle gar nicht. Der Weg des großen Fußballs ist unergründlich an der Stelle. Was mir aber total wichtig ist in diesem Kontext, dass wir es irgendwie schon gemeinsam hinkriegen. Also ich sag mal so, ich hätte ja auch Bock, ne? Ich weiß aber, ich habe ja viel zu wenig Ahnung. Und das möchte ich den Leuten ja auch ehrlicherweise 0,0 antun, mich da hinzusetzen, um dann irgendwie Quatsch zu erzählen. Und dann sind die alle genervt und fragen sich, was will der Trottel da? Aber habt ihr da genug Raum, dass ich mich eventuell mal dazusetzen kann? Oder ist das nur zu zweit?
Nee, man kann das auch zu dritt machen. Also
sehr gut. Das heißt, ich könnte mal nerven irgendwann. Muss ich mal mit David reden. Und vielleicht irgendwie hinkriegen, dass er mal sagt, ja, Nico, klar, komm mit, kannst mit dabei sein, gucken wir uns an. Wir beiden sind die Experten, du kannst ein bisschen mit deiner Baseball-Expertise reden. Ich wäre mit am Start und hätte irgendwie Bock auch mitzumachen. Du wirst sicherlich auch wieder kommentieren, hast ja selber gesagt, vielleicht kriegen wir es hin, mich da rein zu sneaken. Ich glaube, dafür muss ich aber auf jeden Fall versuchen, noch Credits bei David zu sammeln, ne? Und dass er mich mitnimmt auf die Reise dafür. Aber der hat andere Sorgen gerade.
Aber gute Sorgen.
Ja, andere Themen, da sagen wir so. Denn, und das ist jetzt der offizielle Übergang, wir werden am Ende jetzt nochmal über das reden, was in Deutschland passiert. Und zwar die DBL, der Kampf um die deutsche Meisterschaft ist in der entscheidenden Phase. Die beiden Halbfinals stehen fest. Bonn Capitals gegen Paderborn Untouchables und Regensburg, oder wie heißen sie?
Guggenberger Legionäre.
Dankeschön, Guggenberger Legionäre aus Regensburg gegen die Hamburg Steelers. Was ist deine Meinung auf diese Paarung und wie sind sie da hingekommen?
Ich würde sagen, erstmal, wie sind sie da hingekommen und dann die Meinung. Relativ easy, eigentlich dreimal. Die Bonn Capitals werden ihrer auch Favoritenrolle gerecht und sweepen die Stuttgart Reds mit 3-0, genauso wie die Legionäre 3-0 gewinnen gegen die Cologne Cardinals und die Hamburg Steelers gegen die Mainz Athletics. Ich habe ein Spiel und das war natürlich der Upset in den Viertelfinals. Die Heidenheim Heideköpfe fliegen gegen die Paderborn Untouchables raus mit 2-3, führen 2-0 in der Serie und verlieren dann 3 Spiele in Doch, Verlieren drei Spiele. 2-0,
verlieren drei Spiele in Serie und liegen noch, und auch noch mit, liegen noch im letzten Inning, glaube ich, auch noch zurück und gibt dann ein Comeback, ne?
Genau, verlieren dann drei in Paderborn. Und das war dann auch ein wildes, da gab es ein wildes Doubleplay, glaube ich, noch am Ende. Also das war, die verlieren dann irgendwie 12-10 oder so. Also das war eine wilde Geschichte. Der Meister ist raus. Und jetzt ist natürlich, ja, das ist natürlich krass. Und jetzt spielen die Untouchables gegen die Capitals. Bonn der klare Favorit. Mit natürlich dem Ace Markus Solbach und auch Powerhitter Simon Bäumer. Und haben noch viele andere gefährliche Spieler. Aber wie gesagt, Paderborn hat natürlich da jetzt das Momentum. Haben nichts zu verlieren, haben den Meister rausgenommen, wissen jetzt, sie können gegen jeden gewinnen. Sie können auch alle Rückstände drehen. Ich finde die Heim-Auswärts-Regelung finde ich ganz spannend, dass du als besser gesetzte Mannschaft erst zwei Heimspiele hast und dann drei Auswärtsspiele. Finde ich, ich habe keine Ahnung, warum die DBL das gemacht hat, ist in meinen Augen kein Vorteil. Das ist ein absoluter Nachteil für die Mannschaften, weil erstmal hast du nur zwei Heimspiele und zweitens bist du erst zu Hause und dann auswärts. Und wenn du ein Spiel zu Hause abgibst, dann hast du massiven Druck. Den hast du sowieso schon, weil du weißt, ey, wenn wir eins abgeben, dann könnten wir richtig in die Bredouille kommen, weil dann haben wir drei Auswärtsspiele. Dann müssen wir, ne, full. Und auf der anderen Seite hat die schlechter gesetzte Mannschaft auf jeden Fall im Hinterkopf den Vorteil, ey, wir haben auf jeden Fall drei Heimspiele. So, die müssen auf jeden Fall zu uns kommen. Wir haben da keinen Druck. Wir können.
Ja, ich frage mich, wie man es machen will, ne? Die Alternative wäre, und wahrscheinlich ist das dann der auf der kleinen Liga gemünzt. Daran, meine Güte, Worte, langsam hier schon alle. Das würde bedeuten, du müsstest ja noch ein Wochenende später noch wieder ein Spiel und nochmal reisen.
Nee, ich würde es vielleicht sogar einfach umdrehen. Erst zwei Heimspiele für die schlechter gesetzte Mannschaft und dann drei eventuelle Auswärtsspiele. Oder sogar erst drei Heimspiele für die besser gesetzte Mannschaft, dass du ein Samstagabend. Also
okay, kannst du auch nicht machen, weil dann im Zweifel hast du nicht mal ein Heimspiel.
Ja, aber das ist ja dann, also du musst ja irgendeinen Vorteil als besser gesetzte Mannschaft haben und du hast gerade keinen Vorteil. Außer, dass du erst zweimal zu Hause spielst, aber du hast ein Heimspiel weniger theoretisch und das hast du auch zuerst. Das ist kein Vorteil. Also ich habe mit David drüber gesprochen und wir waren beide der Meinung, dass es für Hamburg, dass sie jetzt im Endeffekt Mainz überstehen müssen und egal gegen wen sie dann spielen werden, haben sie die schlechtere Platzierung und haben dann erst zwei auswärts und dann drei heim. Und der vollgepackte Jackie Robinson Ballpark ist sehr electric. Ich habe das erlebt gegen die Mainz Athletics. Da geht's richtig ab. Also es ist auf jeden Fall in meinen Augen, ich habe gesagt, David, ihr habt euch perfekt platziert in der Regular Season. Ihr müsst jetzt einmal
absichtlich Dritter geworden.
Nee, aber ihr müsst jetzt einmal zu Hause, also ihr habt den besseren Seed gegen Mainz und dann, wenn es in Anführungszeichen normal läuft und Bonn und Regensburg weiterkommt, habt ihr auf jeden Fall im Halbfinale in meinen Augen den Vorteil. Also seh ich schon so, weil du kannst halt immer ein Auswärtsspiel klauen. Weil wie gesagt, der Druck liegt auf der Heimmannschaft. Definitiv. Also ich finde das aus Sportlersicht finde ich, also es wäre für mich, ich habe direkt gesagt, ey, das ist ja voll der Vorteil für euch.
Ja, ist ganz interessant. Also ich bin mal, das ist ganz lustig. Ich habe im Vorfeld gar nicht darüber nachgedacht, aber ja, hab das mal jetzt zu spät, aber hab jetzt auch nochmal hier mal Holger gefragt, dessen seine Meinung dazu ist. Ich finde nämlich den Blickwinkel total spannend von David von den Steelers, dass er ja sogar sagt, im Prinzip, so ist es auch ein Vorteil für uns. Könnte spannend werden, ne? Die Rückspiele gegen Regensburg. Denn auf dem Papier Regensburg ja schon immer eine Macht und auch immer als Favorit geltend, letztes Jahr auch in den Finals gewesen. Dieses Jahr mit dem Heimvorteil, wenn du Holger hier aus unserem Innings-Team fragst, hat der natürlich, sagt er natürlich, Regensburg gewinnt. Aber irgendwie ein Bauchgefühl sagt mir, dass die Steelers dieses Jahr eine gute Rolle spielen können. Wenn dieser Faktor mit den drei Heimspielen im zweiten Tag, dass wenn das noch seine extra Prise dazu gibt, schön für alle. Ist das immer noch so, auch in den Halbfinals, ja, ne?
Ja, ja. Die haben jetzt, also Regensburg hat erst zwei Heimspiele und dann müssen sie nach Hamburg und Bonn hat auch erst zwei Heimspiele und müssen dann nach Paderborn.
Und das heißt, Paderborn kann auch nochmal das machen, was sie vorher schon gemacht haben.
Exakt. Und bei, um auf Regensburg gegen Hamburg zurückzukommen, Regensburg hat letztes Jahr ist ganz knapp gegen Regensburg ausgeschieden. Also da war sehr eng.
Da ist
eng,
auch eine
also,
Rechnung offen.
Da ist eine Rechnung offen und ich glaube, das ist ein krasses Spiel auf Augenhöhe. Deswegen sage ich, das ist halt auf Messers Schneide. Und wenn du drei Heimspiele hast im Rücken, dann kann das schon ein Vorteil sein. Beide Mannschaften können Spiele voneinander klauen. Also ich gehe davon aus, dass das Ding in fünf Spiele geht. Dass wir da am Sonntag, den 6. September, auf jeden Fall einen Doubleheader im Jackie Robinson Ballpark sehen werden, um den Einzug ins Finale.
Total, total spannend dabei ist halt auch, und das muss man sagen, dass nachdem Bonn und Hamburg weitergezogen sind, auch Paderborn es geschafft hat. Du hast es schon gesagt, haben Heidenheim geschlagen, wir haben schon darüber gesprochen, mit drei Spielen Rückstand noch das gedreht aus besagten Vorteil, der eigentlich ein Nachteil sein soll. Und mit der kleinen Notiz, dass das Team ja auch ein unheimlich junges Team war, ne? Also 16-Jähriger mit im Kader, teilweise auch nur 18-Jährige, eine sehr, sehr junge Truppe, Emilio Götz mit dabei, so der ja auch in die MLB wechseln wird. Da ist schon Feuer drin, ne? Also an dem, was der Baseball, und ich glaube, da muss ich mal ganz kurz meinen Blickwinkel mal kurz öffnen, in Deutschland ja in den letzten Jahren macht, ist seine Jugend krass formen. Und ich glaube, denen, das haben wir beide ja schon gehabt, wenn wir jetzt nochmal jung wären, dann gäbe es ein krasse Möglichkeit zu trainieren, die Internationalität da drin. So, da steckt so viel drin. Und dann, es ist bisher immer so gewesen, dass wenn du in einem Herrenbereich spielst, dass es vielleicht manchmal ein bisschen abfallen kann, weil du dann auf die vielen alten Hasen im deutschen Baseball triffst. Die Paderborn Untouchables machen es gerade ein kleines bisschen anders. Benito Bull ist auch ein anderer Name, der Sohn von George Bull, der ebenfalls damit drin ist. Insgesamt mit, glaube ich, 7 anderen Untouchables U18 Vize-Europameister geworden ist dieses Jahr. Also da, das ist einfach Jugend forscht. Und da scheint sich so ein bisschen das mal auszuzahlen, was eigentlich auch immer ein Wunsch sein muss, wenn du so viel in die Jugend investierst, dass die irgendwann so gut ist, dass es das Baseball im Land einfach besser macht. Und die Gespräche, die ich in diesem Jahr bisher darüber geführt habe, haben sich immer so angefühlt wie, ja, die gibt es, und dann kommst du aber in den Profibereich und dann kannst du einen Abknicker kriegen, weil du nicht mehr so gefördert und gefordert wirst. Paderborn macht hier halt einfach einen ganz anderen Weg und sorgt halt auch mit diesem Ergebnis dafür, finde ich, von außen für ein Aha-Erlebnis. Ich weiß, ich kann nicht sagen, wie es sich von innen angefühlt hat, aber auch da werden Leute überrascht gewesen sein, dass die Untouchables noch Heidenheim aus dem Rennen kegeln.
Ja, stimme ich dir voll zu. Ich glaube, wie du sagst, wenn du dann so viele Junge hast, die dann auch miteinander Nationalmannschaft spielen und da Erfolge gemeinsam gefeiert haben, das schweißt natürlich zusammen. Und das gibt natürlich eine super Teamchemie. Und dann brichst du halt nicht auseinander, wenn du erstmal zweimal in Heidenheim verlierst, sondern dann glaubst du halt weiter an dich. Und ne, so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, positiv gemeint, in Anführungszeichen, die machen sich halt nicht viele Gedanken. Die wollen halt einfach rausgehen und gewinnen. Und wollen natürlich auch, wollen alle Profis werden und wollen ihr Bestes geben. Und dann ist natürlich das eine Riesenchance, wenn du da als Teenager für Aufsehen sorgen kannst, wenn du halt den aktuellen deutschen Meister einfach mal rausnimmst.
Ja, und dann kommt mit Bonn quasi die ja schon stärkste Mannschaft der Hauptrunde, divisionsübergreifend, ist das nächste Opfer, ne?
Mal gucken. Das wäre natürlich krass. Also wir sind ja, wir müssen uns ja auch zu den Medien dazu zählen, und die Medien leben nicht so sehr von den Stories der Favoriten. Nicht immer, sondern man kann mehr draus machen, wenn die Underdogs gewinnen. Von daher ist es natürlich schon, wäre es natürlich schon cool, wenn es da auch wieder sehr spannend wird und wenn vielleicht auch Paderborn für die nächste Überraschung sorgt.
Machen wir mal den schnellen Tipp zum Schluss. Wir sind sehr lang heute. Was ist dein Finale?
Ich habe zwei. Wunschfinale, Hamburg gegen Paderborn.
Hä?
Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt. Das ist eher unrealistisch. Ich denke, Hamburg Steelers gegen Bonn.
Das ist lustig. Da sind wir langweilig, tippen wir genau das Gleiche. Schöne Grüße an Holger an der Stelle, der das Ganze hier sich auch anhört. Regensburg, keine Chance, sind wir uns einig hier im Format. Ob wir recht haben, werden wir dann in 4 Wochen erzählen, wenn dann wir nach der Meisterschaft, glaube ich, dann eine Aufnahme machen werden. Dann können wir das alles zusammenfassen. Vielleicht auch noch eine davor. Ich weiß nicht genau, wie der Zyklus ist. Kann sein, dass wir kurz vor den entscheidenden Finals hier reden werden. Was wir in 2 Wochen auf jeden Fall machen, ist wieder ein kleines bisschen über Culture reden. Überrascht euch, was da kommt. Solange guckt Baseball wie wir und habt Freude daran, dass sich die deutsche Liga gerade in den finalen Playoffs befindet.
Und guckt es auf YouTube, wenn ihr nicht ins Stadion gehen könnt. Und wenn ihr ins Stadion gehen könnt irgendwie und wenn es 100 Kilometer sind oder so, es lohnt sich wirklich. Es lohnt sich wirklich.
Wollte ich gerade sagen.
Es ist sehr cooler Baseball. Wenn ihr in Regensburg und Umgebung seid, geht dahin. Das ist ein wunderschönes Stadion. Da kann man auch richtig gut essen. Wenn ihr in Hamburg seid, geht dahin. Das ist mega nice. Gibt's super Burger. Shoutout Sonnendeck Burger. Vielleicht die Pommes ein bisschen weniger würzen. Und Paderborn und Bonn, ich war da noch nie, aber das ist bestimmt auch eine super Atmosphäre.
Ich gehe nach Bonn am Sonntag.
Ja, komm mal.
31. Wenn ihr da seid, sagt Hallo. Wenn es alles klappt, wie wir es geplant haben, produzieren wir da was für The Walk-Up. Und dann gucken wir mal, wie das in Bonn so läuft. Und wir werden berichten. Julian wird kommentieren. Ich werde dumm rumquatschen. Und in 2 Wochen gibt es eine neue Folge Base and Balls. Versprochen. Bis dahin, macht's gut. Gute Nacht.
Gut.
Auf Wiedersehen. Bis bald. A narrative by Keats Noir.